Am Morgen des dritten Konferenztags war in Kapstadt alles wieder auf seinem Platz. Die Staatshäupter, die Akten, die Schränke, die Mikrofone, die Fernsehleinwand, die Notizblöcke, die Schreibmaschinen, das Durchschlagpapier und die harten und weichen Radiergummis. An den Aktenschränken, ja sogar an jeder Aktenmappe, stand ein Soldat mit geladenem Gewehr. An der Tür, auf den Gängen, an den Treppen und vor dem Portal hatten Artilleristen ihre Kanonen postiert. Und Feldmarschall Zornmüller hatte so viel echtes Gold an der Uniform, dass er sich auf seinem Säbel stützen musste, um nicht zusammenzubrechen. Weil es plötzlich so dunkel wurde im Saal, als ob ein schweres Gewitter heraufzöge, steckte der Feldmarschall den Kopf aus dem Fenster.
»Was ist denn das schon wieder?«, fragte er ärgerlich.
Der Himmel war voller Wolken, die mit rasender Geschwindigkeit näher kamen. Um es gleich zu sagen, es waren Motten. Diese sausenden Mottenwolken schwirrten, alles verdunkelnd, durch die Fenster und Türen und sanken, sich teilend, wie dichte graue Schleier auf jeden herab, der eine Uniform trug. Denen, doch auch den Zivilisten, die verschont blieben, stockte der Atem. In diesem Augenblick wurde auf der Fernsehleinwand Reinhold der Stier sichtbar.
»Eure Uniformen«, rief er, »stehen der Einigkeit und der Vernunft im Wege. Nicht nur in diesem Saal, sondern auf der ganzen Welt. Sie müssen verschwinden. Nicht nur in diesem Saal, sondern auf der ganzen Welt. Wir verlangen, dass ihr euch einigt. Es geht um die Kinder.«
So schnell wie sie gekommen waren, schwebten die Wolken wieder hoch. Fort durch die Fenster und Türen, empor zum Himmel. Immer weiter weg, bis die Sonne wieder schien und man denken konnte, das Ganze sei nur ein Traum gewesen. Wenn man sich aber im Saal umsah und die Soldaten betrachtete, die neben den Kanonen und die mit den Schießgewehren, merkte man, dass es beileibe kein Traum gewesen war. Sie sahen toll aus. Von Feldmarschall Zornmüller wollen wir gar nicht erst reden. Er hatte nur noch seinen Säbel an. Nicht nur im Konferenzsaal zu Kapstadt, Südafrika, sondern auf dem gesamten Planeten müssten die Uniformen verschwinden, hatte Reinhold der Stier gesagt. Und die Motten hielten, was sie versprochen hatten. Kein Land, keine Kaserne, kein Uniformrock blieb verschont. Überall sanken die wollefressenden Wolken silbergrauer Motten aus dem Himmel auf die Erde herab.
Judy holte tief Luft. Dann erklärte sie einleitend, die Kapitalgesellschaften sagen, und das ist wahr, dass sie nur existieren, um Geld für ihre Aktionäre zu verdienen. Mit anderen Worten, für sich selbst. Pancho fügte nickend hinzu, das wusste ich. Es ist nicht überraschend, dass sie sich nicht um die Tiere scheren, die ihre Profite für sie einbringen, oder um die Umwelt. Judy erhob nachdrücklich ihre Pfote. Aber warum sind sie Kapitalgesellschaften? Ich meine, anstatt Unternehmen. Pancho kratzte sich am Kopf. Er wusste, er sollte die Antwort kennen, aber dem war nicht so. Er hasste das. Die Bärin fuhr fort. Das Gesetz schützt Kapitalgesellschaften, sodass sie keine persönliche Verantwortung tragen. Und du weißt, wie wir alle über persönliche Verantwortung denken. Oh ja, antwortete Pancho schnell. Er hatte viel über das Thema gelernt, seit er zum Cave Camp gekommen war. Wenn man keine Anführer oder Regeln hat, ist persönliche Verantwortung das Wichtigste. Also so kommen sie ungeschoren damit davon, den Wald zu zerstören. Damit und mit all ihren anderen kriminellen Aktivitäten. Judy erschauderte vor Empörung. Deshalb bekämpfen wir sie mit allem, was uns zur Verfügung steht. Aber unsere Chancen stehen schlecht. Pancho erschauderte ebenfalls. Diese Kapitalgesellschaften müssen aufgehalten oder zur Verantwortung gezogen werden. Der Eber, bis vor kurzem auf seiner alten Farm gewöhnt, Macht auszuüben, fühlte jetzt Zorn, aber auch Hilflosigkeit in sich aufsteigen. Was konnte er tun? Wann können wir etwas tun, um den Wald zu schützen? Fragte das Schwein. Bald, kam die Antwort, wenn der Rabe zurückkehrt. Judy seufzte. Genieß die Ruhe, solange du kannst. Aber Pancho brannte darauf, etwas zu tun, als er an diesem Nachmittag im Süßgras liegend die vorüberfliegenden Wolken betrachtete, sein Bauch voll mit Eichelpastete, murmelte er in Richtung Himmel, ich wünschte, der Rabe würde kommen. Als ob ihm sein Wunsch gewährt wurde, barst ein großer schwarzer Vogel durch die Wolken. Er kreiste über der Wiese, auf der Pancho lag, bevor er auf einem Felsen in der Nähe der provisorischen Küche landete. Alle Tiere versammelten sich um den Vogel und Pancho rannte, um in das Innere des Kreises zu gelangen. Nimmermehr, das Rabenweibchen, lief auf ihren Felsen auf und ab, bis alle da waren und wusste, dass es das Camp nicht erwarten konnte, sie zu hören. Die Kapitalgesellschaft plant einen weiteren Kahlschlag, krächzte sie. 2 Täler von hier. Sie haben bereits die Straße gebaut. Die Waldbeschützer fauchten und stöhnten. Wir haben keine Zeit zu verlieren, schrie Bandit. Wir müssen sofort los.
Um die Straße von Gibraltar hat sich eine Gruppe von Orcas zusammengefunden. Unter dem Namen Gladys Orcas treiben sie auf hoher See ihr Unwesen. Begonnen haben die Unruhen 2020. Ursprünglich bestand diese Gruppe aus 3 Mitgliedern, die graue, die weiße und die schwarze Gladys. Ein wildes Orca-Trio. Von an womöglich ein traumatisches Erlebnis mit einem Boot oder einem illegalen Fangnetz haben musste. Seither machte sie sich mit der Unterstützung ihrer Partisanen Jagd auf die Boote. Es ranken sich Mythen und Legenden um den Ursprung der Wut des Gladys-Trios. Fest steht allerdings, die 3 jagen unaufhaltsam Boote um die Straße von Gibraltar. Sie jagen nicht, sie bilden auch noch aus. Die matriarchalisch organisierten militanten Orcas geben das Wissen immer weiter, wie man ein Boot zum Singen bringt. Und bevor sie allerdings die Boote versenken, mittlerweile schmücken bereits 2 den Meeresgrund, erfreuen sich die vermummten Säuger daran, das Ruder ihrer Operationsziele abzureißen, sodass sie nicht mehr länger manövrierbar sind und abgeschleppt werden müssen. Und damit nicht genug. Das gesamte Gebiet, innerhalb dem bereits 15 Orcas aktiv sind, wurden Warnungen und Fahrverbote ausgesprochen. Denn wenn es zu vermeiden ist, sollen die Gewässer nicht länger beschifft werden, gerade von Segelbooten. Der Mensch dringt immer weiter in das Lebensraum der Tiere vor. Und dies scheint nun ein Racheakt des Feinsten zu sein. Es scheint, die Tiere meinen, genug ist genug. Seit 2020 nehmen die Auseinandersetzungen zwischen Orcas und Booten immer weiter zu. Waren es 2020 51 Attacken pro Jahr, sind es nun 207. Immer wieder ist auch nun der Orca-Narus an den Hinterhalten beteiligt und sind zu beobachten, wie während die Erwachsenen die Ruder rammen und versuchen zu zerstören, sie auch irgendwie sich zu beteiligen und das Boot eher anstupsen noch. Aber man merkt, dass sie trainieren und trainiert werden, sodass sie auch bald die Arbeit der Großen verrichten können. Aktuell fallen nur Segelschiffe dem Unmut der Orcas zu Opfer, da die motorisierten Boote auch zu furchteinflößend für die Tiere sind. Wer weiß allerdings, wie lange noch. Soweit kann man also feststellen, die Tiere wehren sich. Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung für Meeresschutz äußerte sich zu den Vorkommnissen mit den Worten: Vieles spricht dafür, dass wir es hier mit einer kulturellen Entwicklung zu tun haben. Eine Kultur, die darin besteht, bestimmte Boote zu stoppen. Sie wissen genau, was sie dafür machen müssen. Es ist eine mehr als erstaunlich und faszinierende Intelligenzleistung und gleichzeitig ein Dilemma.